Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für... Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 160. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und wir sind in der ersten Folge unserer kleinen Urlaubsedition, denn ihr erwischt uns gerade voll im Urlaub. Wir hatten eigentlich vor dem Urlaub noch was aufzunehmen, aber wie es nun mal so läuft, gerade mit der letzten Woche, bevor man in den Urlaub startet, ist einfach viel zu viel, was man um die Ohren hat. Martin hat auch noch große Projekte am Start, wie ihr vielleicht bei ihm jetzt schon auf Instagram schon was gesehen habt, aber vielleicht erzählt er euch dazu selber was. Deswegen haben wir uns für diese Zeit, weil wir auch noch zeitgleich Urlaub, also beide gleichzeitig Urlaub haben, überlegt, dass wir aus dem Urlaub dem anderen, wie im letzten Jahr schon, 5 Fragen stellen und der andere kann sie beantworten. Und ja, dann wird... Eigentlich dachte ich, dass ich das in einer Folge zusammenschneiden kann, aber Martin hatte noch keine Chance, diese Fragen zu beantworten. Und dann wollte ich jetzt einfach euch auch nicht so lange warten lassen, weil wir sind jetzt auch schon fast eine ganze Woche drüber. Es ist jetzt Donnerstagabend, wo ich das hier aufnehme und nächsten Sonntag wäre es eine Woche und ich werde das gleich direkt auch online stellen, damit eure kleine Sucht auch direkt befriedigt ist. Und ja, ich werde euch jetzt einfach mal in die Fragen von Martin mitnehmen und das eine oder andere hat sogar mit Sachen zu tun, die ich ihr gerne erzählen wollte. Aber ich werde mich einfach mal an diesen Fragen entlanghangeln. Frage 1 von Martin. Welche vegetarischen Gerichte würdest du in deinem Restaurant anbieten? Und jetzt sag nicht was mit Ziegenkäse oder Pilzen. Ja, da hat er mich genau auf dem richtigen Fuß erwischt. Ich habe nämlich mit Caroline zusammen im Supper Club zum ersten Mal einen rein vegetarischen Gang gemacht und jetzt auch so vegetarisch, dass es nicht so ein Fischgang war, sondern er war wirklich schön vegetarisch. Ich muss mal gerade ein Bier öffnen. Mmh. So, weil jetzt... es ist immer noch wahnsinnig heiß. Ihr sitzt wahrscheinlich selber in diesem wunderschönen Sommer im Moment. Und ja, da muss man einfach mit einem kleinen Bierchen kühlen. Also, im Supper Club haben wir einen vegetarischen Gang gemacht und das kam auch so ganz spontan. Also ich habe zu Caroline gesagt, also irgendwie hätte ich mal Bock. Also Caroline hat eh schon mal gesagt, wir wollen mal einen ganzen vegetarischen Supper Club machen. Nur das finde ich so dermaßen anspruchsvoll, dass ich da jetzt sagte, lass uns erstmal klein anfangen. Und dann kam ich mit der Idee, komm, wir machen nur einen Gang. Wir machen einen Gang mal komplett vegetarisch. Lass uns mal ein bisschen brainstormen, was wir damit machen, gerne machen würden. Und wenn das nicht klappt, können wir ihn ja immer noch rausnehmen. Wir haben ja die Chance, dass die Gäste kaufen die Karten, sie wissen nicht, welches Menü es gibt. Das heißt, wir können bis zum Schluss auch nochmal switchen. Und dieser Gang stand dann sogar recht früh fest, weil wir haben mit verschiedenen Sachen rumexperimentiert. Und zwar haben wir uns auf Bohnen eingeschossen, was ich auch eine grandiose vegetarische Richtung finde, das einfach mit Bohnen zu lösen und jetzt nicht wie klassisch da mit Pilzen oder Ziegenkäse. Bohnen kam mich dann auf verschiedene Ideen. Zum einen war meine Köksien meine eigenen. In dem Supper Club haben wir ja immer sehr gerne, dass wir den Leuten auch was mitbringen, was wir das ganze Jahr überlebt haben. Und gerade im letzten Jahr habe ich ja das Köksien selber angebaut und die ganzen Schoten also getrocknet und die Bohnen getrocknet und dann auch eingefroren. Ihr habt das ja hier im Küchenfunk bereits gehört. Und die waren ja erst nach dem letzten Supper Club fertig, im letzten Jahr. Das heißt, damit konnte man im letzten Supper Club nichts machen. Aber diese Bohne wäre eigentlich eine sehr schöne Thematik. Also wir haben ja den Supper Club auch Back in the Valley genannt. Das heißt, wir sind zurück im Tal und diese Bohne, das Köksien ist eine Urbohne hier aus dem Ahrtal. Das heißt, es gibt sie kaum woanders, also man kann sie woanders anbauen, aber diese Sorte wurde halt hier sehr stark früher angebaut und es ist halt sehr, sehr schwierig geworden, dass Leute, dass man sie hier kaufen kann, dass Leute sie anbauen. Und ja, ich bin dann halt hingegangen, habe sie selber angebaut, weil ich so Sorgen hatte, dass ich sie nicht mehr bekommen könnte. Und deswegen war eine Komponente halt diese Bohne. Dann haben wir gesagt, was hat denn Saison? Saison haben jetzt auch Strauchbohnen, dicke Bohnen, Wachsbohnen kommen jetzt, also gerade diese ganzen Bohnen sind jetzt voll im Saft. Und darum haben wir dann ein Gericht aufgebaut. Das war dann so, dass wir ein Püree gemacht haben, auch aus einer Bohne, aber aus der Edamame. Die war im ersten Versuch, und haben wir die Edamame, wie ihr sie beim Japaner kennt, halt in der Schote, die mussten wir schälen, und dann, um an die Edamame zu kommen und dann dieses Püree davon zu machen. Und ich muss jetzt mal gerade gucken. Genau, also Kaori meint, das sind die Sojabohnen. Das ist eine unreif geerntete Sojabohne. Ich guck mal gerade. Scheint so zu Stängelbohne. Nee. Bedeutet etwa Bohne am Zweig und ihr unreif geerntete Sojabohnen selbst bezeichnet oder auch als daraus. Mhm. Okay. Also, ihr kennt diese Bohnen in den Schoten, man isst die Schote nicht mit, die ist einfach zu hart. Und diese Kerne, diese Bohnenkerne haben ein wunderschönes Aroma. Und ich bin nicht mehr ganz sicher, wo ich diese Inspiration von dem Püree her hatte. Ich müsste, glaube ich, diese Credits auf jeden Fall Camillo von Don Caruso Barbecue geben, weil ich meine, er hätte mal davon erzählt, dass er mit Edamame ein Hammerpüree gemacht hat. Und irgendwie kam ich dann Bohne, Püree, kamen wir auf die Idee, und Caroline hat sich dann auch durchgesetzt, indem sie gesagt hat, wir gehen da nicht auf Butter extra in dem Gang, was nicht mit der vegetarisch wäre es ja trotzdem, aber wir machen das mit Olivenöl, das gibt dem Ganzen noch was Frischeres, was nicht so Deftiges. Wir haben sie auch mit ein bisschen Kartoffeln gestreckt, oder einfach damit es eine Bindung bekommt, und dann das Olivenöl und Milch, Salz, und das dann im Mixer püriert. Dadurch wurde die Konsistenz total schlotzig. Total. Was ist das eigentlich, was man bei dem Kartoffelpüree schon mal Sorge hat, wenn man das halt im Mixer macht, dass man dann Kleister bekommt? In diesem Fall war das aber ein sehr schlotziges Püree, was ich bei einem französischen Koch, von dem ich hier auch letztens erzählt habe, der macht ein Käsepüree, was genau die gleiche Konsistenz hatte. Und auch wenn man vielleicht irgendwo denkt, das ist falsch, hat es aber schon so ein bisschen diese Konsistenz von Käse im Püree. Und das schmiegt sich halt wunderbar an den Gaumen. Und dazu haben wir dann ein buntes Potpourri von Bohnen serviert. Das waren das Kökschen, das waren Strauchbohnen und dicke Bohnen. Und diese dicken Bohnen waren ein Riesenfehler, dass ich unbedingt dicke Bohnen haben wollte. Im Test für 4 Personen habe ich halt ein kleines Hähnchen voll dann geschält und einfach mal mit runtergeschmissen, war eine super Idee. Aber für 36 Leute haben wir dann, ich habe 4 Kilo dicke Bohnen bestellt, habe die gesehen, dachte, oh, das reicht doch nicht. Habe noch ein Kilo mehr bestellt, und am Abend habe ich die geschält, und ich habe mich verflucht, weil dicke Bohnen haben einmal die Schote, da kommen die Bohnen raus. Das ist, finde ich, noch eine sehr, sehr meditative und schöne Arbeit. Dann haben die aber die Kerne, haben noch so eine ledrige Haut. Wenn man die rustikal isst, diese Bohnen, würde man die einfach so mit Speck und Zwiebeln anbraten, diese Bohnen drunter, kurz vielleicht mit ein bisschen Flüssigkeit dran, dass die kurz kochen. Aber diese Haut will man eigentlich haben. Die machen das nochmal so richtig schön deftig, rund, sättigend, wirklich eine wunderschöne Bohne. Aber wenn man das ein bisschen feiner haben möchte, kann man halt noch hingehen und diese Lederhaut abziehen. Dafür habe ich diese Bohnen blanchiert in Wasser, danach in Eis gegeben, und dann musste diese zweite Haut auch noch ab. Und also es ist wirklich eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat, die das war einfach, ich habe die an dem Abend, es war am Abend vor dem Supper Club, habe ich bei der Hälfte, ich habe die alle geschält, die erste Schälung gemacht, und dann die zweite aus der Lederhaut habe ich bis zur Hälfte gemacht, und dann habe ich die Segel gestrichen und gesagt, wir müssen das dann morgen machen, wenn wir noch Zeit haben, oder vielleicht hat noch irgendwer da Lust zu helfen, der noch da rumturnte, und so war es dann auch, die haben uns dann noch geholfen, wir haben dann fast alle Bohnen dann auch noch geschält bekommen, aber das war echt ein Fail, weil das dermaßen viel Arbeit war. Okay, also wir haben das Edamame-Püree, wir haben die Bohnen, und dann habe ich halt noch mit meinem Dörrautomaten rumgespielt, weil wir an der Stelle eigentlich ganz schön nochmal mit der Textur, mit diesem Gedörrten arbeiten konnten, einfach auch mit der Aromenkonzentration. Erster Gedanke war, glaube ich, sogar, dass ich ein Selleriepüree mache aus Sellerie, den ich vorher dörre, aber nicht komplett. Also das heißt, dass ich dem Wasser entziehe, um den Geschmack zu konzentrieren und dann nur in Milch und Sahne koche und dann ein Püree davon mache, um da einfach nochmal ein viel intensiveres Aroma reinzubekommen. Aber dann war bei Sellerie, hat Sellerie Saison, ist das wirklich gut? Edamame ist jetzt auch ein Produkt gewesen, was wir das ist jetzt auch ein TK-Produkt gewesen, aber es war halt näher mit der Bohne am Thema, deswegen sind wir umgeschwenkt vom Selleriepüree rüber zur Edamame, die wir dann zum Glück auch geschält, gefroren, kaufen konnten ohne Schoten. Da habe ich dann auch nochmal nachgeschaut, weil wenn wir die Menge geschälte Edamame hätten auch noch schälen müssen, dann wäre ich nach den dicken Bohnen, glaube ich, hätte ich die Segel gestrichen, hätte ich gar nicht mehr aufgelaufen. Nee, Spaß. Auf jeden Fall haben wir halt mit dem Dörrautomaten noch rumgespielt und da hatte ich eine Tomatenscheiben. Also große Tomaten, schöne Tomaten, die jetzt auch voll im Saft stehen, gedörrt in dünne Scheiben und dann gedörrt, sodass die wirklich durchsichtig geworden sind. Die haben wir dann auf das grüne Püree gelegt. Dadurch gab dieser Kontrast rot-grün, war halt total schön. Und dann haben wir noch einen Parmesan-Chip gemacht, um einfach noch so ein bisschen was Umami-Käsiges dann doch noch reinzubringen. Und unser Clou war bei diesem Gang dann ein Salz. Das bestand, ja, das war kein Salz, es war ein gedörrte Oliven, Kalamata-Oliven, bisschen klein geschnitten, gedörrt und dann mit Haselnuss krokant gemischt. Und dieses Würzpulver haben wir dann dazu genommen und alles gewürzt. Und das war wirklich ein super aromatischer Gang. Man hatte wunderschön die Bohnen halt auch ins rechte Licht gerückt. Das waren also in den Vordergrund gestellt. Es geht um die Bohne. Es war wunderbar vegetarisch. Und ja, also man kann echt, ich habe jetzt sehr lange gebraucht, um diese Frage zu beantworten, Entschuldigung, das waren jetzt 12 Minuten. Aber dieser Gang alleine war für mich schon mal ein wunderbarer vegetarischer Exkurs. Er ließ sich auch relativ gut vorbereiten, bis auf das Putzen der Bohnen. Aber ich finde, dass man halt sehr, sehr schön vegetarisch kochen kann. Aber ich habe großen Respekt davor, weil es sehr, sehr viel Arbeit mit sich bringt. Also man hat natürlich, wenn man ein schönes Stück Fleisch kauft oder sowas, das arbeitet schon mit sich selber auch ganz gut, wenn man es überhaupt so viel dran verändern muss. Du kannst halt in dem Bereich sehr gute Produkte nehmen, lässt die pur, gibt's nur noch Salz dazu, präsentierst die und es sind einfach, das war jetzt, wie im Hauptgang hatten wir ja die Omaku, so Chugichu Chuletons. Das ist einfach ein Produkt, was für sich spricht. Das ist so wie ein Star, der geht auf die Bühne, haut die Brust raus und sagt, hier bin ich. Und bei vegetarisch musst du halt viel mit dem Produkt machen, um es so hinzustellen. Das Produkt kann genauso glänzen, es kann sich genauso in die erste Reihe stellen, die Brust raus. Aber du musst es halt echt wahnsinnig aufbauen, wahnsinnig viel damit machen. Und das heißt, ich finde nicht, dass es negativ ist, aber ich habe großen Respekt davor, wenn Restaurants oder gerade auch in der Sterneküche, wenn die dann vegetarische Menüs anbieten, einfach, weil sie ja auch sagen, sie wollen dem Gast, der als Vegetarier kommt, das gleiche Erlebnis bieten. Und ich glaube, dass diese Menschen wahrscheinlich nochmal ein höheres Maß an Handwerk auf ihren Tellern haben werden, weil einfach viel, viel mehr noch mit den Produkten gemacht werden muss. Also so viel zur Frage 1. Frage 2. Wie schaut die Zukunft deines Supperclubs aus? Ja, also ich würde mich jetzt nicht vorstellen, dass ich das beruflich machen würde oder ein Restaurant eröffnen, weil ich habe an dem Tag auch schon wieder gemerkt, wie viel Arbeit man einfach da reinsteckt. Finanziell ist es am Ende nicht das, was sich lohnt. Das ist ja für uns schon auch so ein bisschen Beschäftigungstherapie. Also wir machen das ja schon als Hobby, wie andere Leute angeln. Wir machen das, um für unseren Spaß auszuleben und unsere Grenzen kennenzulernen. Und dieses Grenzen kennenlernen war in diesem Supper Club wirklich eine sehr große Sache für mich, weil ich das im Vorfeld überhaupt nicht so berücksichtigt habe. Wir haben jetzt 3 Jahre in Köln den Supper Club gemacht. Wir sind nicht in den, also wir sind da richtig im Trott drin gewesen. Das heißt, wir wissen den Ablauf, wenn wir da hinkommen, bam, 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 wie ist die Küche ausgestattet, der Service ist da, wir kriegen hinter uns hergespült. Das war schon einfach grandios. In der neuen Location war das jetzt, also mit Schuhmachers hier vom Weingut, wo wir waren, war das natürlich, das war nicht minder. Also die haben auch, wir haben eine Spielerin da gehabt, Service war super, gut, klein, es war eine sehr kleine Küche, aber das war zu, man konnte sich damit arrangieren. Was ich aber halt völlig unterschätzt habe, war einfach diesen Trott, dieses, du bist jetzt voll in deinem Modus und das, dass du denkst, so, ja, es ist ja alles schaffbar, alles machbar und völlig zu vergessen, dass du komplett auch andere Umstände vorfindest, wo du dich dran gewöhnen musst, wo du einfach dich nochmal vielleicht dir ein bisschen mehr Zeit bei dem einen oder anderen einrechnen musst, weil du Zeit brauchst, dich an die Sachen einzugewöhnen. Und direkt im ersten Gang ist uns das auch voll um die Ohren geflogen. Wir hatten die hatten Fingerfood draußen, es gab 3 Fingerfood, es gab ein Gurkensüppchen mit einem selbstgebeizten Saibling. Wir hatten eine Schweineschulter, das war El Tonno di Toscana und wer weiß, dass die Toscana, die hat kein Meer und Tonno di Toscana, könnt ihr mal googeln, ist ein mega schönes Rezept, hat die Caroline ausgegraben. Ist eine Schweineschulter, die in Öl gegart wird und mit Lorbeer und die wird danach in Gläsern dann nochmal 2 Wochen stehen gelassen. Also mit dem Öl zusammen, damit sich die ganzen Aromen auch vermischen und du hast am Ende ein Produkt, das ist, Schweineschulter. Das schmeckt wie Thunfisch. Es geht in die Richtung Thunfisch, ist aber Schweinefleisch. Das habe ich zum ersten Mal gegessen vor ein paar Jahren beim Dario Cecchini. Ich glaube, ich habe davon auch hier erzählt. Der hatte das halt auch gemacht, Tonno di Toscana. Und den haben wir dann, war auch eine total witzige Nummer, hat Caroline dann aus diesem Öl mit dem vielen Lorbeer, wo das Schweineschulter drin war, mit diesem Öl haben wir eine Mayonnaise aufgeschlagen. Und diese Lorbeernoten und sowas, die sind halt alle in diese Mayonnaise wieder mit eingeflossen. Und wir haben diese Mayonnaise dazu gereicht, wir haben ein Wachtelei dazu gereicht. Nee, das war, ich bin durcheinander. Ich glaube, nee, wir hatten, es war also wirklich, genau, auf einem Salatblatt, so einem Caesar Salad, Romana Salatherzenblatt, so ein kleines Blättchen, einen gezupften, diesen Thunfisch, mit leicht gemischt, mit ein bisschen fein gehacktem Sellerie, damit aus diesen, mit Olivenöl, dass das so ein bisschen den Touch bekommt von so einem Thunfisch, frischen Thunfischsalat. Und dann halt diese Mayonnaise als Klecks obendrauf. Und danach gab es auf einem Cracker einen knusprig gebratenen Lardo mit einem Wachtelei, geschmorten Zwiebeln und einem Balsamico-Kirschreduktion. Die habe ich dann drauf geträufelt. Das war halt unser Fingerfood. Also die Gäste kamen, wir haben dann irgendwie so gedacht, die Gäste bleiben draußen auf der Terrasse, wir servieren denen das Fingerfood und den Sekt und dann eröffnen wir die Chose und dann starten wir mit dem Plating für unsere Gänge. Ja, 36 Teller Platen. Ich habe dann gemerkt, die Gäste sitzen. Die haben gerade ihren Fingerfood gegessen, weil wir auch bis die Fingerfood fertig gegessen hatten, auch noch Fingerfood am Platen waren. Also wir hatten, die Gäste waren fertig. Eigentlich sollte dann binnen 10 Minuten die Vorspeise kommen. Und ich stand da so, oh mein Gott, jetzt habe ich da irgendwie mich total in der Zeit verschätzt. Dazu kam halt noch, dass wir alle Teller wahnsinnig aufwendig geplant haben. Also es war nicht sehr einfach mal gehalten, so auch zwischendrin mal oder gerade für den Starter, dass du denkst, ach, du machst jetzt hier so 3-4 Komponenten auf den Teller, schnell, der Gast hat schnell den ersten Gang, gerade die ersten 2 Gänge machen wir eigentlich immer ein bisschen zügiger, damit dann auch eine gewisse Sättigung einsetzt, damit auch der Alkohol nicht so einschlägt und die einfach das genießen können. Und wir hatten halt, ich stand völlig unter Strom, ich habe gedacht, oh mein Gott, jetzt werde ich das Ding wird an die Wand gehen. Und Caroline ist dann wirklich die Beste, die hat mich auf den Boden zurückgelassen, hier komm, ruhig jetzt hier, zack, 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 wir müssen jetzt das und das machen. Und dann habe ich mich so gefangen, nach dem Gang war ich auch wieder relativ entspannt. Aber es war halt auch ein sehr, sehr aufwendiger Gang. Wir hatten, das war das Lachs-Tatar unter der Rauch, also Rauchglosche mit Wasabi-Mayonnaise, Wasabi-Crunch und Forellenkaviar und Rote-Bete-Chips. Also bei den Komponenten seht ihr schon, wie viele Gänge pro Teller da dran sind. Und das habe ich natürlich völlig unterschätzt und bin da, ja. Naja, also allein den Rauch später unter die Gloschen zu kriegen, das waren kleine Weggläser an dem Tatar. Naja, so ging das dann. Und ja, das ist so, für so einen Supper Club, das ist wirklich schön, wenn man das einmal im Jahr macht. Vielleicht kriegen wir es auch zweimal im Jahr hin. Fände ich schon eine schöne Entwicklung. Aber ganz wichtig finde ich, dass wir einfach uns weiterentwickeln. Und deswegen, also wenn es in Köln findet, sie leider nicht mehr statt. Ich glaube, hätte es nochmal stattgefunden, hätten wir uns auch nicht mehr dazu entschieden, nochmal mitzumachen, weil ich eigentlich auch ein Freund davon bin, sich einfach auch weiterzuentwickeln und zu verändern und da einfach auch Spannung wieder reinzubringen. Weil wenn die Leute kommen, die kommen halt nicht, blöd gesprochen, 10 Jahre zum Gleichen. Warum sollen sie 10 Jahre zum Gleichen kommen? Natürlich macht man ein anderes Menü und aber im Grunde wird es erst richtig spannend, wenn es sich ständig verändert. Und diese Veränderung, die wir jetzt in diesem Jahr gemacht haben, indem wir wieder zurückgegangen sind, ist groß. Wir wären ja gerne auch in unsere Gärtnerei gegangen, aber das haben wir jetzt für diesen Sprung zurück auch nicht so geschafft, weil jetzt im Nachhinein noch viel, viel mehr, würde ich sagen, weil wir keine Infrastruktur hatten. Ich meine, wir haben es beim ersten Mal hingekriegt. Aber wenn wir diese ambitionierten Teller in der Gärtnerei gemacht hätten, ich glaube, dann wären wir richtig ins Schwimmen gekommen. Und wir hatten mega Support in dem Weingut. Die Paul und Anne Schumacher, die waren auch in den ersten Gängen, fingen direkt an, die haben uns geholfen beim Platen, weil wir ja auch in Köln nie Hilfe beim Platen brauchten. So richtig. Haben wir da halt volle Unterstützung bekommen, das war nötig und die hat den mega Spaß gemacht. Also hier würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne wieder einen Supper Club machen, weil auch die Weinbegleitung war dazu spannend. Es war wirklich ein rundum schöner Event und es hat allen, die da waren, ob jetzt Gast oder Service, ob die Schuhmachers, uns, also es war ein rundum gelungener Abend. Das werden wir auf jeden Fall wiederholen. Also wir werden sicherlich wieder Supper Clubs. Wir machen das auf jeden Fall weiter. Den Spaß bringt es auf jeden Fall. Dieser Supper Club, muss ich aber sagen, hat mich auf jeden Fall da nochmal ein Stück weit geerdet. Auch wenn ich Teller jetzt nochmal überlege oder gerichte, auch mit Caroline zusammen für den nächsten Supper Club, werde ich auf jeden Fall diese hoch 36 Komponente da nochmal im Hinterkopf behalten. Und ja, also Supper Club immer wieder gerne. Es ist das Feedback im diesjährigen Supper Club waren unglaublich. Also wir haben noch nie so ein großes Feedback bekommen, also so ein großes wie jetzt. Es sind immer wieder schöne Feedbacks, die man nach den letzten bekommen hat, aber das hier war jetzt wirklich überwältigend. Also wirklich wow. Und allein das, dafür machen wir das, das macht uns den Spaß und das werden wir sehr, sehr gerne wieder haben wollen, weil das ist der Kick da dran. Und wir hoffen, dass wir auch weiterhin so eine schöne Leistung bringen können und unsere Gäste einfach auch so zufrieden machen. Ja, ich hoffe, damit ist deine Frage beantwortet, Martin. Kann man Bier trinken als Trainer verwenden? Das war's mich dann gerade, ja. Dritte Frage. Könntest du dir vorstellen, hauptberuflich zu bloggen? Ganz ehrlich, nö. Also ich tue mich da wahnsinnig schwer mit. Generell mit Selbstständigkeit muss ich sagen, großen Respekt vor Leuten, die das machen. Jetzt, wo ich Familie habe, einfach noch mehr, dass ich sage, boah, ich möchte Sicherheit. Also mir ist generell schon immer Sicherheit wichtig gewesen und ich glaube, ich habe da nicht die Eier für, das zu machen, dass ich das hauptberuflich mache, auf eigenen Füßen stehe. Ich habe eine Familie zu ernähren. Meine Frau, gut, die ernährt uns auch sehr, sehr gut. Man könnte das, ich könnte das vielleicht mal versuchen. Aber ich glaube, dass ich mit dieser Unsicherheit nicht sehr glücklich sein werde. Und ja, ich finde es sehr, sehr schwierig, damit hauptberuflich durchzustarten. Ich habe, wie gesagt, großen Respekt davor, die das tun, gerade auch so im Bereich Food. Da passieren wirklich wunderschöne Sachen, wenn man sich hier die Leute anguckt, was die da in diesen Bereichen auch dann liefern. Aber ich bin einfach zum ersten einfach der Sicherheitstyp und zum anderen habe ich einfach einen dieses Sicherheitsbedürfnis und ich kann das, glaube ich, auch nicht so unter Druck. Also ich möchte gerne Sachen machen, aber ich möchte sie nicht machen müssen. Das ist genau das gleiche wie im Restaurant. Ich möchte gerne kochen, aber ich möchte nicht gerne im Restaurant kochen, was die Leute von mir wollen. Und ich glaube, das ging, egal ob du jetzt ein Restaurant selber aufmachst oder du sagst, du machst das hier hauptberuflich. Ich will das machen, worauf ich Lust habe. Und das ist halt unheimlich schwierig, wenn du im Restaurant noch mehr, wenn du auch noch Leute in deinem Business hast, die du dir beruflich ansiehst. Du hast ja Mitarbeiter, für die hast du eine Verantwortung. Und hier bei dem Bloggen bist du natürlich im Ersten nur für dich selber verantwortlich. Aber ich finde es schwierig. Also eher sehr nein. Das war jetzt mal kurz und knapp beantwortet, würde ich sagen. Vierte Frage. Dein Lieblingsrezept für ein Picknick an der A. Tja, das praktiziere ich ja auch jährlich. Wir machen das immer an Pfingsten, machen wir eine Radeltour und fahren dann auch an die A direkt in ein schönes Fleckchen mit einer Picknickdecke, zwei Fläschchen Wein oder drei, Wasser und dann halt jede Menge Häppchen. Da ist halt viel dabei, was einem so im Kühlschrank einen anlacht, wo man noch was übrig hat. Also was immer gut ist, muss ich echt sagen, ist Wurst. Und da liebe ich gerne Blutwurst. So eine alte Blutwurst aufgeschnitten finde ich immer wunderbar. Und irgendein Käse. Und da kann es dann gerne schon mal Richtung ein Blauschimmel muss dann passen, aber irgendein Hartkäse. Zum Beispiel ein Gruyère finde ich wunderschön. Also Blutwurst und Gruyère sollten einfach nicht fehlen. Und ihr wolltet jetzt ein Rezept haben. Also wenn es wirklich ein sehr einfaches Rezept, aber was wir eigentlich auch immer mitnehmen, was immer schön ist, sind Datteln im Speckmantel. Die bereite ich kurz vorher vor. Die kommen in eine Dose, die werden mitgenommen, die darf man dann nicht mehr in den Kühlschrank stellen. Also sie sollten schon dann pfannenwarm in die Box kommen, mitgenommen werden, dass die einfach ja noch temperiert sind, wenn man sie dann irgendwann isst. Das kann auch eine Stunde später sein oder zwei, aber sie sollten nicht mehr im Kühlschrank sein. Diese Kälte von so einer Dattel und dem Speck, das ist glaube ich echt fies. Und was ich ganz wichtig finde bei Datteln im Speckmantel ist, kauft die richtigen Datteln. Natürlich, kauft den richtigen Bacon. Ne? Geht zum Metzger, holt euch einen schönen, geräucherten, durchwachsenen Speck. Aber ganz, ganz wichtig finde ich, die richtigen Datteln kaufen. Weil diese Datteln, die ich mir immer hole bei meinem Gemüsehändler, sind so sehr marmeladig innen. Das sind nicht diese harten Knüppel, die man schon mal irgendwo bekommt und kleine Hutzel, so kleine Kackwürste. Sondern es sind einfach richtig schöne. Also das ist schon krass, wie du so eine ganze Dattel mit Speck dann auch isst. Aber das ist, du kannst aber versuchen, sie durchzubeißen. Aber das ist einfach, das ist Dattel, da ist richtig Aroma drin. Das ist Marmelade, Zucker, dann dieser salzige Bacon außenrum. Also wer ganz krass sein möchte, kann dann sich zum Beispiel noch ein bisschen Blauschimmelkäse oder Manchego innen reindrücken und das dann umwickeln und braten. Also das finde ich, Also Datteln im Speckmantel sind für mich wirklich Krönung. Und was ich halt dann immer schön finde, noch eine Stange Baguette reinschmeißen. Tja, und dann mache ich halt meistens das, was noch da ist. Frikadellchen sind immer schön. Also genau das gleiche bitte machen wie bei den Datteln im Speckmantel. Tut sie nicht im Kühlschrank, nachdem ihr sie gemacht habt. Ich finde, also dieses kalte Fett sei es am Bacon, sei es in den Frikadellen, ist Mist. Auch wenn ihr Salate macht, so einen Couscous-Salat oder sowas. Ich finde, es ist super schön, wenn das einfach frisch gegessen wird und nicht, wenn das Couscous-Salat im Kühlschrank steht, dann fängt er an zu pumpen, so Klumpen und sowas, ne? Dann geht dieses Körnige verloren. Also bei vielen Sachen finde ich es ganz wichtig, dass man sie zubereitet und dann lässt das lieber 4 Stunden draußen stehen, wenn nicht gerade rohe Eier drin sind, und verzehrt sie dann. Ich glaube, da habt ihr dann aromatechnisch viel, viel mehr davon, wie wenn ihr das im Kühlschrank tot kühlt. Also, ja, so viel eigentlich zu meinen Tipps für ein schönes Picknick an der A. Kann man auf jeden Fall, tja, ja, das im Speckmantel. Egal, wo ihr hingeht. Immer mitnehmen. Und als Dip ist Aioli natürlich immer, damit könnt ihr jeden glücklich machen. Aber ihr könnt auch so Dip-Varianten machen. Ich habe mir mittlerweile mal eine Evernote-Datei angelegt, wo ich die ganzen Dips mal sammel, weil ich vergiss die ja. Und das sind so die Klassiker, die auch immer wieder von Leuten gern sich gewünscht werden, ist der Lachs-Dip. Einfach Creme fraiche, Räucherlachs, Schnittlauch. Vielleicht ein bisschen Frischkäse, damit der Creme fraiche, gerade wenn ihr bei den Temperaturen Picknick macht, nicht so davonläuft. Und Salz. Ihr könnt von allem eigentlich, also von Lachs und Schnittlauch könnt ihr nicht zu viel reintun. Macht einfach mal so einen Mix. Dieser Dip ist halt unheimlich frisch. Und wenn ihr ein bisschen Fisch mitnehmen wollt, ist der wunderschön. Genauso habt ihr dann einen Dip, auch ein Favorite von mir ist Curry Cranberry. Frischkäse, Honig, Salz, Curry, Cranberries. Und dann alles schön untereinander mischen. Vielleicht Kurkuma, je nachdem, wenn ihr Curry nicht gelb genug ist, noch ein bisschen Kurkuma für die Farbe, damit das schön knackig gelb wird. Und dann einfach schön mit Salz gegenwürzen. Vielleicht ein bisschen mit scharfem Curry arbeiten. Müsst ihr euch ein bisschen, aber im Grunde geht auch ganz einfach. Ein ganz normaler Curry, ein Frischkäse. Und dann Honig für die Süße ist wichtig. Das rundet das nochmal schön ab. Cranberries bringen eine schöne Säure und dann habt ihr Salz. Bam. Das, und dann könnt ihr auch blöde Cracker mitnehmen, das zieht auch genauso immer. Und das sind eigentlich noch so 2 Dip-Varianten, die ich euch ans Herz legen würde. Und dann seid ihr eigentlich so gut ausgestattet für so ein Picknick. Also dann müsst ihr nur noch genug Wein mitnehmen. Und was wir halt dann immer noch gerne machen, wir machen so ein kleines Snack-Picknick, vernichten die 2 Flaschen Wein und fahren dann immer zum Weingut Schumacher, wo wir auch einen Supper Club gemacht haben. Da ist ja dann auch im letzten Pfingsten erst die Idee entstanden, dass wir den Supper Club da machen wollen. Also wir saßen da draußen, haben gegessen und voll am Schwelgen und ich so, komm, lass uns doch mal fragen, ob sie Bock drauf haben. Das haben wir gemacht und Anna Schumacher war direkt Feuer und Flamme, hat ein bisschen dann gedauert, bis wir den Termin noch richtig gekriegt haben, das hat dann auch geklappt und dann war es einfach Vollgas, super Aktion. Ja, also ich hoffe, damit habe ich deine Frage auch umfangreich beantwortet, lieber Martin. Und jetzt kommt die 5. Frage. Welches Restaurant fasziniert dich am meisten und wo willst du unbedingt essen? Also da gibt es im Moment 2, wo ich total gerne mal hingehen würde. Zum einen das Nobelhart und Schmutzig in Berlin, weil man hört total viel, man sieht so viel, ich kann mir einfach kein Urteil davon erlauben, außer dass ich halt diesen Produktfetisch, der da passiert, wahnsinnig finde und der ist einfach grandios, einfach zu sagen, wir fokussieren uns dieses Ultraregionale und da den Fokus halt drauf zu legen. Und das ist genau wie bei den vegetarischen Gängen, dass du holst dir besondere Gemüse, gehst in die Natur, du holst dir was und machst das Allerbeste daraus, was du daraus machen kannst, leg das auf den Teller. Und das sieht einfach nur aus wie ein Salatblatt auf dem Teller, aber es ist halt nicht nur ein Salatblatt auf dem Teller. Und das ist, also jetzt überspitzt gesagt, ne? Aber da ist so viel passiert und mitgearbeitet worden oder einfach auch ein Aufwand betrieben worden, dass dieses Produkt überhaupt, dass es noch gibt, dass es wieder gibt. also was der Bauer oder was auch immer dann damit schon gemacht hat. Also das ist auf jeden Fall eines der Restaurants, wo ich da auf jeden Fall sehr, sehr gerne hin möchte. Eigentlich dann auch im gleichen Atemzug das Restaurant, wo auch der Uwe gearbeitet hat, ne? Ich muss gerade peinlicherweise dieses Thema suchen. So sein, genau. Also so sein, Nobelhart und Schmutzig, das sind einfach so zwei Sachen, die ich mir da super, super gerne angucken möchte. Und ein weiteres, das ist aber dann wirklich Zukunftszug, ist Noma, ne? Also das ist ja das beste Restaurant der Welt im Moment. Nee, das ist, ja gut, Massimo Bottura ist es ja auch noch in Modena. Restaurantname vergessen. Also es sind natürlich diese so zwei unerreichte Restaurantziele sind dem Massimo Bottura und Noma. Also es sind halt Hammerläden. Da kriegt man wahrscheinlich keinen Tisch. Genauso wie Ferran Adria. Aber erreichbare Ziele sind auf jeden Fall, wo ich unbedingt mir das anschauen möchte, ist es so sein und Nobelhart und Schmutzig. Und das wird bestimmt irgendwann in Kürze passieren. Es wird noch passieren. Die beiden Sachen möchte ich mir unheimlich gerne angucken. Und ja, da sind wir eigentlich so auch in den Restaurants, wo ich unbedingt mal gerne hin möchte. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende unserer kleinen Urlaubsedition. Ich habe meiner Frau gesagt, ich bin 20 Minuten bin ich fertig. Jetzt sind wir schon 36 Minuten. Naja, aber man ist dann im Flow. Ich hoffe, ich habe die ersten zwei Fragen nicht zu ausführlich beantwortet. Aber das war auch im Grunde, ihr habt gemerkt, ich wollte auch noch ein bisschen was vom Supper Club erzählen. Das geht mich jetzt bald alles in meinem Köpfchen flöten. Immer mehr. Ich habe ein sehr, sehr schönes YouTube-Video gemacht mit einem Zeitraffer vom Supper Club. Da merkt ihr auch so ein bisschen das Chaotische, weil wir haben in der kleinen Küche zuerst das Fingerfood geplatet und dann haben wir gemerkt, wir dachten dann erst, wir platen vor in der Lagerhalle, da standen auch noch große Tische, wo wir dann halt die Vorplaten und die Finalplatung oder Finalisierung der Teller machen wir dann in der Küche und dann geht der Service raus. Hat alles irgendwie so nicht geklappt. Dann habe ich die Kamera nochmal umgebaut und dann habe ich das halt Ganze auch noch angereichert mit Videoschnipseln, die ich von Gästen gekriegt habe, wie ich draußen die Chuletons auf dem Grill in Slow-Mo wende. Oder ja mein eigenes Handyvideo, wie wir den Lachs gesmoked haben. Und. Also ihr seht, ich glaube, es sind 4 Minuten insgesamt. Also ich weiß nicht, ob es zu lang ist, aber es ist auf jeden Fall ein wunderschöner Blick über den ganzen Abend. Ihr seht da sehr, sehr viel, also behind the scenes. Ich habe es extra ohne Video, ohne Ton gelassen. Ihr könnt es einfach straight euch anschauen. Ist auf jeden Fall ein witziges Video, wen es interessiert. Ich werde es hier in den Shownotes verlinken. Aber auch nochmal kurz diese Chuletons grillen. Ich war ja auch da war ich ja auch völlig unbedarft, ne? So mal vorher mal drüber nachgedacht. Ich habe davon eins mal zubereitet und dann stellst du dich dahin und machst das für 36 Leute. Wir hatten 5 Chonetons gebraten, glaube ich, und das sind 1,5 Kilo Steaks, 4 Finger dick. Ihr werdet es im Video, oder ihr habt es bestimmt auf Instagram gesehen, das sind richtig fette Steaks. Und ich hatte meine 57er Kugel dabei, Kugelgrill. Und ich habe mir schon, verdammt, was mache ich denn jetzt? Ich meine, der Grill war brüllend heiß und es war überall Kohle. Diese Steaks sind fettig wie die Sau. Also ich habe die auf den heißen Grill gelegt und es ist halt direkt auch fett runter in die Flamme. Es hat gebrannt, ne? Das ganze Ding hat gebrannt. Ich habe mir eine schöne Blase an die Finger geholt. Aber die sind ja natürlich so, du musst die jetzt gar kriegen, ne? Caroline war in der Küche dann am Rödeln, die hat die Paprika und Rahmpolenta gemacht und die Ochsenbacken, die waren vorbereitet, die mussten halt nur noch heiß, aber das waren halt auch 3 Komponenten, die Caroline dann in der Küche schmeißen musste und ich musste gucken, dass ich die Steaks halt auf den Punkt kriege. Ich meine, die sollten ja auch mit 42 Kernen gegessen werden, also relativ roh und aber außen auch schön knusprig. es muss ja auch alles irgendwie noch funktionieren. Und dann haben wir halt auch sehr kreativ, also die ganzen Gäste standen auch auf der Terrasse und haben auch zugeguckt, wie ich das gemacht habe. Ich habe mich echt gefühlt wie Thomas Gottschalk, ne? Ich habe dann auch beschwingt von dem Erfolg der vier Gänge vorher und ein wenig Wein und auch viel erzählt und auch von den Steaks erzählt, von San Sebastian erzählt und ja, dabei halt versucht, meine Steaks irgendwie gar zu kriegen. Und ich glaube, das hat dann auch recht gut funktioniert. Aber auch da habe ich mir vorher überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, ob das wirklich funktioniert. Es hat dann, wie man hier so schön sagt, aus der Lameng, einfach funktioniert. Und danach habe ich gedacht, oh mein Gott, was hast du da eigentlich gemacht? Ja? Also wir haben dann den Steaks nochmal runtergenommen, Rost nochmal runtergenommen. Dann haben wir die Cola auf eine Seite geschoben, damit wir es einfach ein bisschen indirekter kriegen, die Hitze. Und das hat dann auch sehr gut funktioniert, dass wir sie im Kern einfach auf Temperatur gekriegt haben. Und in dem Gang war unser Clou, dann Caroline hatte dann, wir hatten Polenta und das ist Mais. Und dann habe ich die Brücke geschlagen, hey, lass uns Popcorn oben drauflegen. Dann haben wir halt ein Popcorn mit Trüffeln, getrüffeltes Popcorn, oben drauf gelegt. Und dann ja, hatten wir halt diesen schönen Teller, der bei uns Seniorenteller hieß, weil wir neben den Chugichu-Chuletons hatten wir auch Chugichu-Bäckchen oder Bäckchen-Backen und haben dann da quasi diese Ochsenbäckchen dann auch von gemacht. Also wir hatten richtig viel alte Kuh auf dem Teller. Eigentlich hatten wir auch zuerst gesagt, wir machen nur Steak, damit die Leute das einfach, das Produkt verstehen. Caroline hat natürlich dann auch eingewendet zu sagen, boah, was ist denn, wenn, ich meine, das ist rohes Fleisch. Und Caroline war auch am Anfang skeptisch, gesagt, so roh esse ich nicht, hat es gegessen und war davon begeistert, aber das muss ja nicht jedem so gehen. Und dann hat sie halt, ja, mich dann auch irgendwo überzeugt, dann sind wir dann noch hingegangen, wir machen noch ein zweites Gericht, Rind, da am besten dann halt ein Bäckchen, also, weil wer keine Bäckchen isst, dann kann man ihm auch nicht mehr helfen. Also es ist ein Schmorgericht, du hast direkt schöne Soße für das Fleisch, du hast die schönen Bäckchen dabei und dann, ja, was soll da schief gehen? Und das war dann eigentlich die schöne Komponente, dass wir das Bäckchen haben, wir haben das Steak gehabt, die Rahmpolenta und bam, also das war mit dem Popcorn obendrauf wirklich ein sehr schöner runder Gang. Und jetzt habe ich, glaube ich, noch zwei Gänge, die habe ich noch nicht erzählt. Okay, ich mach's kurz. Es war der Gang vom... Oh, nee, ich habe drei Gänge, es tut mir leid. Ich mach's aber wirklich ganz schnell. Also es gab der erste, nach dem Fingerfood gab es den Lachs-Tatar, danach gab es die Bohnen, also den vegetarischen Gang. Dann gab es ein schwarzes Risotto, also mit Tintenfisch-Tinte, geschwärztes Risotto mit Calamari und gebratenen kleinen Calamaretini und am Knoblauchschaum. Einfach optisch der Knaller, aromatisch wunderschöner Fischgang, warmer Fischgang. Und dann haben wir uns überlegt, wir waren ja eigentlich bei 5 Gängen und dann haben wir noch einen Überraschungsgang eingebaut, weil wir zuerst auf dem Chugichu-Teller dann dachten, wir würden gerne noch, wir haben ja immer eine Innerei im Supper Club und das war uns sehr, sehr wichtig, dass wir irgendwo eine Innerei untergebracht haben. Wir haben ja schon mal in jedem Schwein, Rind, da waren immer Herz, mal Leber und sowas, wir haben ja immer was eingebaut und hier haben wir jetzt gesagt, wir wollen das jetzt nicht noch auf den Teller packen mit der Chugichu, das wird einfach zu überladen, weil unser Wunschinnerei war Bries. Wir haben das erste Mal Bries vor ein paar Monaten, hat Caroline das von unserem Metzger mitgebracht. Wir haben das erste Mal selber zubereitet, waren begeistert. Ich meine, es war auch viel Arbeit und es war dieses Mal noch viel, viel, viel mehr Arbeit für 36 Leute. Auch das haben wir völlig unterschätzt. Aber Bries ist einfach, das ist die Wachstumsdrüse von einem Kalb. Die ist in der Brust, ist nichts Hirn, ne? Und die bildet sich halt beim Rind, also wenn das Kalb zum Rind wird, bildet sich immer weiter zurück, wird immer kleiner, verkümmert, also man hat sie später nicht mehr. Das heißt, wer Kalb schlachtet, dann gibt's halt auch Bries. Und dieses Bries haben wir dann halt bekommen. Und ja, unsere Idee war dann, das haben wir auch zusammen mit Schumachs dann so entwickelt, dass wir das nochmal als kleinen Appetizer vorm Hauptgang servieren. Einfach losgelöst, damit es auch wirklich pur dieses Bries. Und es gab eine Demi-Glace, eine einreduzierte Rindersoße, die hat die Caroline gemacht, zum Niederknien, Portwein und Rinderknochen, da hätte ich mir am liebsten ein Zimmer mitgenommen. Also, dass du wirklich dieses Produkt nur völlig im Vordergrund hast und dann hatte der Herr Schumacher gesagt, oh ja, hier, Sorbet ist ja eigentlich so der Erfrischer vor dem Hauptgang, so, oder die Einstimmung auf den Hauptgang, haben wir es dann halt genannt. Was er halt mal gehabt hätte, wäre ein Sekt vorm Hauptgang nochmal serviert zum Erfrischen. Einfach so, dass du, wenn du die ganzen Gänge gegessen hast, vor dem Hauptgang nochmal durch den Sekt erfrischt wirst. Bei dem Sorbet ist es ja ein ähnlicher Effekt und das Sorbet soll ja auch den Mund reinigen, so ein bisschen, dass du dann wieder offen bist für die Aromen des Hauptganges. Und wir haben dann gesagt, so, wir geben da jetzt Vollgas, wir stimmen auf die Aromen des Hauptgangs mit Brise und dem Demi-Glas ein und peppen das Ganze mit einem furztrockenen Winzer, also Riesling-Sekt. Und der war der Hammer. Also dieser Gang haben wir halt nochmal on top als Überraschung gemacht und der ist auch wahnsinnig gut angekommen. Ich glaube, alle haben Brise probiert, alleine schon um die Soße zu essen. Es ist einfach wichtig zu sehen, ja, dass die Leute das auch irgendwo angenommen haben. Für mich war das eigentlich ein ganz guter Punkt. Ja. Und dann kam danach halt der Seniorenteller. Und der Gang mit diesem Kalbsbries hieß bei uns auch in der Karte nur ohne weitere Erklärung: Sorbet ist scheiße. Und keiner wusste, was es war. Wir haben dann den Gang serviert und dann haben wir dazu noch was kurz erklärt. Und ja, ist, glaube ich, sehr gut angekommen. Und das Dessert ist komplett auf Carolins Mist gewachsen. Das war der auch 6 verschiedene kleine Dessert-Dinger auf dem Teller. Wahnsinn, es war eine Schleckmuschel, wer sie noch von früher kennt, wenn ihr so alt seid. Das war aber eine echte, also eine Jakobsmuschel. Und da drin war eine Ganache aus Chili-Schokolade. Du musst also wirklich diese Jakobsmuschel auslecken. Dann gab es einen Biskuitteig mit einem Lemon Curd drauf. Es gab einen Schaumkussschaum, also nur den Schaum mit einem Heidelbeerpulver oben drauf. Es gab Mango. Dann gab es noch das war auch der Oberhammer, ein Eigelb, was bei 60 Grad heißem Öl gestockt wurde. Das war wie so eine kleine Werthers-echte Praline, nur nicht so hart. Also es war wie eine Praline, eine Zuckerpraline haben wir es auch genannt, und die wurde in Muscovado-Zucker danach nochmal wie gebeizt und dann mit frischem Limettenabrieb serviert. Und die Leute kamen überhaupt nicht darauf, dass es Eigelb war. Das war mega, dieser Gang. Und dann gab es noch ein, lass mich nicht lügen, eins fehlt noch. Muscovado-Zucker, das Eigelb. Wir hatten Melone. Wir hatten eine gefrorene Melone, die wir aber mit sehr viel mit Zucker, das war Grenadinensaft eingekocht und Läuterzucker und sowas, dass das jetzt kein Eiswürfel geworden ist, sondern recht schönes, nur aus Melonen, also Wassermelonen, Fruchtfleisch bestehende Sorbet-mäßig war, ne? Und das war dann nochmal der krönende Abschluss. Und ja, das war unser Supper Club Back in the Valley 2018. Und ja, ich glaube, ich bin jetzt auch am Ende. Ich habe jetzt fast die 50 Minuten auch noch voll gemacht. Ich bin verrückt. Also Martins Fragen, also die Fragen, die ich an Martin gestellt habe, die werden dann nachgereicht, sobald wird eine zweite Edition geben, wo Martin seine Fragen beantwortet. Ich weiß nicht, ob sie kürzer oder länger ausfallen wird, aber seine Fragen kommen dann nochmal in einer Extra-Folge. Und ja, dann entlasse ich euch auch wieder in euren hoffentlich Urlaub. Ich habe jetzt noch diese Woche und ab nächster Woche geht's wieder los. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es war mir eine Freude, wieder zu plappern. Ihr habt es ja selber gemerkt. Ich hoffe, ich habe es sehr kurzweilig gestaltet alleine. Und ja, ich muss jetzt gerade mein Bier noch austrinken. Noch nie so erfrischt worden. Ja, ich habe auch für die nächste Zeit noch einen sehr coolen Interviewpartner aufgetan, den ich hoffentlich per Skype irgendwann kriegen werde, mit dem ich ein kleines Interview machen würde. Den habe ich vor vier Wochen, glaube ich, besucht, zufällig. Und der hat direkt so losgesprudelt und habe ich gesagt, wir müssen unbedingt mal einen Podcast machen. Das ist wahnsinnig interessant, was du zu erzählen hast. Und genau das werde ich dann hoffentlich in der nächsten Folgen auch an euch weitergeben können. Vielen, vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr selber noch Fragen habt oder wie es beim Supper Club gewesen ist, ich irgendwas nicht beantwortet habe oder ihr noch eine Detailfrage zu meinen Antworten habt, geht auf küchen-funk.de und stellt mir dort einen Kommentar mit euren Fragen und gerne auch einen Audiokommentar. Wir haben Audiokommentare erhalten. Haha, wart mal. Ich würde das jetzt euch nicht unterschlagen. Wir haben, einer hat gespendet. Der Thorsten hat uns 5 Stunden auf Euphonic gespendet. Ich glaube, das ist auch unser Thorsten, der beim Supper Club war. Also den Hörer Thorsten, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich mega gefreut. Wir hatten echt viel, viel Spaß zusammen. Er war auch viel in der Küche, hat mal geguckt. War echt sehr, sehr spaßig. Und vielen Dank für deine Spende. Und Heiko hat mir auch noch eine kleine 38 Sekunden Audio-Nachricht angehangen. Die werde ich hier hinten mal dran schneiden. Könnt ihr euch dann anhören. Ich habe jetzt den, das war schon, Mitte Juli. Ich habe es nicht mehr im Kopf, was es genau war. Ihr hört jetzt gleich nochmal da rein. Also ihr könnt uns gerne nochmal mehr Audiokommentare senden. Geht auf iTunes, bewertet uns dort, empfehlt uns so weiter. Ihr findet uns auf Instagram oder Facebook. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, könnt ihr gerne unsere Instagram-Wunschlisten. Amazon-Wunschlisten durchforsten und uns gerne Geschenke schicken. Aber wir machen das eigentlich hauptsächlich zum Spaß. Wir sind froh, wenn wir Spenden von Audio-Zeit kriegen bei Auphonic. Und ja, damit bezahlen wir noch nicht den Server, aber ich habe keine Lust auf irgend so ein Spökes bei, wie heißen sie jetzt, diese Refinanzierungs-Gedöns-Plattform. Da werde ich euch jetzt nicht mit auf den Sack gehen. Also, vielen, vielen Dank. Ihr werdet den nächsten Küchenfunk mit Martins Fragen hören und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut und lecker. Bis dann.
Ja, hallo Martin, hallo Christian. Jetzt gebe ich auch mal einen Audiokommentar ab. Hier ist also der Heiko. Denn Rye habt ihr richtig ausgesprochen. Das ist mir so im Gedächtnis geblieben, wo ich die Folge gehört habe. Ansonsten, ja, wieder kurzweilige Folge, die mir wie so oft die Autofahrt verkürzt. Ansonsten macht weiter so. Und ja, vielleicht gibt's auch wieder mal einen Kommentar von mir und senden dürft ihr natürlich auch. Okay, ciao.
Vielen Dank, Heiko, für deinen Kommentar. Jetzt weiß ich auch wieder, worum es ging. Um die Aussprache des Rye Whisky. Und das ist echt super schwierig hier im Podcast mit den ganzen Aussprachen. Bis wir Chugichu und Chuleton richtig hatten, hat das ja auch ewig gedauert. Aber vielen, vielen Dank für das Feedback, weil nur durch euch werden wir besser. Bitte mehr davon. Ciao!